Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Heute erscheint ein Buch, das uns mitnimmt auf eine Finca nach Ibiza. Dieses Buch erzählt eine der spannendsten Geschichten Österreichs, nämlich den sogenannten Ibiza-Skandal, der 2019 Auslöser für eine Regierungskrise in Österreich war. Der damalige Chef der FPÖ, Heinz-Christian Strache, musste zurücktreten, auch als Vizekanzler. Es kam zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ, weil zwei Jahre vorher, 2017 also, kurz vor der Nationalwahl, eben dieses Video aufgenommen wurde, das Strache und den damaligen Nationalratsabgeordneten der FPÖ, Johann Gudenus, zeigt. Auf Ibiza, in dieser Finca und in dem Video klar die Bereitschaft zur Korruption zu erkennen ist. Nach Ibiza heißt das Buch. Autor ist Julian Hessenthaler, der damals dieses Video auch gedreht hat. Hallo Julian Hessenthaler.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Das Video hat für viel Wirbel gesorgt, politisch, aber auch in Ihrem Leben. Warum tun Sie sich das jetzt alles nochmal an?
Nun, wir haben Wahlen vor der Tür stehen in Österreich und ich fand, dass noch immer einige Dinge, die Ibiza eigentlich in meinen Augen hätte aufzeigen sollen, nicht wirklich wahrgenommen werden in Österreich oder nicht gebührend wahrgenommen werden. Und das ist mit ein Grund dafür.
Das heißt, Ihr Buch soll beeinflussen?
Beeinflussen weiß ich jetzt nicht, aber es soll zumindest vielleicht zum Nachdenken anregen, vielleicht Dinge. Ich meine, Ibiza ist jetzt doch schon ein Weilchen her und so gesehen dachte ich, es ist vor allem in Anbetracht, ich nehme an, die politischen Verhältnisse in Österreich sind so grob bekannt hier. Wir haben eine aufstrebende rechte Partei wieder, also die Partnerpartei, Schwesterpartei der AfD, die an ersten Platz in Österreich liegt momentan. Und wir haben im Gegensatz zu Deutschland, wo so Dinge wie Remigration, Demonstrationen hervorrufen, wird das in Österreich von diesen Parteien gefeiert. Also ich würde behaupten, in gewissen Aspekten, die vielleicht nicht unbedingt positiv zu bewerten sind, ist Österreich ein paar Schrittchen weiter als Deutschland. Und das ist mit ein Grund dafür.
Julian Hessenthaler ist zu Gast, der Mann, der das folgenschwere Ibiza-Video gedreht hat, der den sogenannten Ibiza-Skandal in Österreich ausgelöst hat. Wir kennen nur Ausschnitte aus diesem Video, die kann man finden im Netz. Die zeigen, wie korrupt bereit die FPÖ-Männer Strache und Gudenus sind. Wenn ich sage, wir sehen Ausschnitte, wie lang ist es eigentlich, dieses Video?
Nun, die Videoaufzeichnungen an sich, dadurch, dass ich ja multiple Kameras verwendet hatte, gehen so an die 20 Stunden ran zu dem Abend von Ibiza. Es gibt die Treffen davor, wurden auch aufgezeichnet, aber das eigentliche Treffen, also in der Länge, hat grob 7 Stunden.
Um alle aufs gleiche Wissen zu bringen, Strache, FPÖ-Chef damals, Gudenus, Nationalratsmitglied für die FPÖ und verpixelt zu sehen, ist auf diesen Sequenzen auch eine Frau, die Russisch spricht und als Nichte eines reichen Oligarchen auftritt. Und Sie sind da zu hören im Hintergrund, richtig?
Ich bin auch zu sehen. Also ich bin der Mann in der weißen Hose mit dem blauen, etwas zu stark spannenden Hemd.
Wie hatten Sie Ihre Arbeit denn aufgeteilt für diesen Abend?
Ach, wir hatten nicht wirklich aufgeteilt, dadurch, dass es kein klassisches Projekt war, sondern sie eben eine Bekannte von mir war, die mir aus Gefälligkeit hier beistand. Sie hat ihre Rolle übernommen als nicht deutsch sprechende potenzielle Investorin und ich war so quasi der Nebenbeiläufer, der mehr oder weniger in ihrem Interesse, also übersetzte, an ihrer Seite stand, eine Art Berater, wenn man so will.
Das ist schon, also im Nachhinein, wenn man es betrachtet, dann ein Schauspiel, oder?
Natürlich, bis zu einem gewissen Punkt ist das mit Sicherheit ein Schauspiel. Wir sind jetzt beide keine Schauspieler, aber ja, es hat was von einem Schauspiel in sich, natürlich. Man übernimmt halt Identitäten von anderen Leuten oder kreiert sie, wenn man so will, im Sinne dessen, dass man Leute wie einen Herrn Strache oder einen Herrn Gudenus, der später Fraktionsvorsitzender der Partei war, zu offenen und ehrlichen Aussagen offenbar bewegt. Und das waren nun mal die Aussagen in diesem Abend, die dann bekannt geworden sind über SZ und Spiegel.
Über die Journalisten Obermeier und Obermeier, Audio klingen sie gleich, geschrieben sind sie anders, einmal mit AI und einmal mit AY. Woher kam die Idee oder wer hatte die Idee, dieses Video zu drehen und zu zeigen, wie korrupt die österreichische Politik ist?
Ich hatte einen bekannten Freund, der Anwalt war und der hatte wiederum einen Mandanten. Und dieser Mandant war Bodyguard vom Herrn Strache, langjähriger Bodyguard, über ein Jahrzehnt hinweg. Und hatte offenbar im Zuge dieses Zeitraums viele Fragwürdigkeiten beobachtet und wandte sich an seinen Anwalt mit Belegen, mit Fotos und Kopien von Chatverkehren etc. Und ich lernte diesen Anwalt kennen, wir freundeten uns an und er kam eines Tages so durch die Blume durch mit der Information, er hätte da sehr heikles Material über einen sehr hochrangigen Politiker in seinem Safe liegen und teaserte mich so ein bisschen damit immer wieder. Und über die Zeit hinweg, im Laufe des Jahres 2016, kam es dann dazu, dass er mit Zustimmung seines Mandanten mir dieses Material peu à peu zeigte, mir zur Bewertung vorlegte.
Warum Ihnen?
Nun, ich war durch meinen Job, meinen Beruf, ich hatte eine private Sicherheitsberatungsfirma hier in Deutschland, in München damals. Und er hatte wohl mitbekommen, dass ich durchaus gewisse Talente hatte in der Richtung, nehme ich mal an. Und
also hat er Sie engagiert?
Nee, er hat mich nicht engagiert. Wir waren tatsächlich, er hat mir das gezeigt, er hat mich gefragt. Das Problem war, das Material, das dieser Bodyguard gesammelt hatte, war in sich, in meiner Auffassung nach, nicht beweiskräftig. Es war verdammend, aber es war nicht beweiskräftig. Man hätte damit eine Aussage-gegen-Aussage-Situation kreiert, hätte man das öffentlich gemacht.
Also dieses Material hat Herrn Strache einfach schlecht aussehen lassen, aber auch nicht mehr?
Nee, es war strafrechtlich relevant. Es ging um Spesenmalversationen. Also Malversation ist ein österreichisches Wort, heißt im Prinzip Spesenbetrug wohl im Endeffekt in Deutschland. Also der Vorwurf war, dass Herr Strache praktisch der Partei seine privaten Lebenskosten unterschieben würde mit fingierten Rechnungen. Das war recht dicht belegt. Und so kam es dann schlussendlich dazu, also dass ich das Material sah, als nicht genügend empfand und die Idee geboren wurde, es zu untermauern mit weiterem Material, sprich diesem Video.
Und dafür sind Sie nach Ibiza gegangen. Wieso nach Ibiza?
Ach nee, wir haben uns nicht Ibiza ausgesucht. Wir hatten davor Treffen in Österreich schon, wo diese Thematiken besprochen wurden, meistens mit Herrn Gudenus oder immer mit Herrn Gudenus eigentlich. Herr Strache war nicht anwesend. Und dann kam die Gelegenheit, mit Herrn Strache sich zu treffen auf Ibiza, weil das sein Standard-Sommerurlaub war. Mhm. Und so sind wir in Ibiza gelandet.
Mhm. Dann sind Sie da gemeinsam hingeflogen. Sie beschreiben im Buch, wie Sie diese Finca, Sie haben sie angemietet, Sie haben sie ausgestattet mit Kameras. Waren diese Kameras sichtbar oder waren die wirklich total versteckt?
Die waren total versteckt, aber es sind tatsächlich, also die Leute glauben jetzt an irgendwelche hochprofessionellen, ich weiß nicht was für Arbeiten. Tatsächlich habe ich die via Internet bestellt. Das sind so Spycams.
Sie schmunzeln dabei, also war es nicht professionell, oder?
Nee, also ich habe wirklich viele Fehler gemacht. Ich hatte davor beim Treffen, unserem ersten Treffen, das wir versucht haben, ein Video zu bahnen, tatsächlich, das Treffen lief auch ganz gut, nur ich war so unfähig, wenn man will, dass ich vergaß, die SD-Karten in die Kameras einzulegen, also kein Material entstand. Deswegen schmunzel ich, weil den Leuten, wenn man Ibiza auf den Tisch bringt, immer so eine Geheimdienststory in den Kopf kommt und ich weiß, was wirklich war und ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe und welche Fehler gemacht wurden.
Also auf diesem Video zu sehen, Strache, Gudenus, Sie und diese sogenannte Oligarchen Nichte, die sich also als die Nichte eines ganz reichen russischen Mannes ausgibt. Bis heute weiß man nicht genau, wer diese Frau ist. Warum?
Weil es unserer Auffassung nach von keinerlei Konsequenz ist. Wie gesagt, sie war jemand, der sich aus reiner Gefälligkeit und Freundschaft oder wie auch immer man es nennen will, bereit erklärte, sich hier zu exponieren. Und eine der Dinge, die recht schnell klar war, dass die österreichischen Behörden hier sehr aggressiv auf dieses Video reagierten, sehr viele Maßnahmen gesetzt wurden, auch in unserem privaten Umfeld, um einerseits an Informationen zu gelangen, möglicherweise auch um uns abzustrafen. Und ich sehe keinen gesteigerten Grund dahinter, noch jemand anderem all dies anzutun. Also man muss verstehen, schon allein dieser Oligarch, dessen Namen wir damals verwendet hatten für die Legendierung,
Makarow,
hat sehr schroff darauf reagiert und hat sehr viel in Bewegung gesetzt, um die Involvierten zu finden. Der Kreml, selbst über den Herrn Peskow, den Pressesprecher des Kremls, hat sich damals geäußert zum Ibiza-Video. Ich glaube, wir alle wissen mittlerweile, was für Dinge passieren können, wenn der Kreml sich ungebührend angegriffen fühlt. In Anbetracht dessen sehe ich also jetzt wirklich keinen gesteigerten Sinn dahinter, Leute zu exponieren, die es nicht notwendig haben.
Hatten Sie Angst auf der Finca?
Auf der Finca nicht tatsächlich. Später, als wir das Video sahen, verstanden wir, aber in dem Moment natürlich verstanden wir nicht, weil wir das Videomaterial nicht in Gesamtheit kannten. Es gab einen Moment, wo die betreffenden Personen alleine waren und unter sich waren und offenbar eine gewisse Skepsis entwickelt hatten, aufgrund unserer Legende. Was wir davon mitbekommen an diesem Abend war, dass Herr Strache recht plötzlich aufbrechen wollte und dabei in unseren Augen einen Vorwand vorschob, indem er ein Handy suchen ging, das unserer Meinung nach unmöglich dort sein konnte, wo er es suchen wollte. Und für uns der Eindruck entstand, dass Herr Strache also die Räume durchsuchen wollte. Das war für uns schon reichlich kurios.
Haben Sie da feuchte Hände bekommen?
Ich bekomme bei sehr ganz anderen Sachen feuchte Hände. Ich bekomme feuchte Hände, wenn ich weiß, ich komme irgendwo zu spät oder ich verbrenne mein Abendessen oder sonstige Sachen. Das macht mich nervös. Nein, sobald ich in meiner Tätigkeit bin, schalte ich recht. Ich komme dann in so einen Fokus, eine Zone, wo ich, wenn es dann vorbei ist, dann kommt der Moment, wo feuchte Hände kommen. Vielleicht auch manchmal davor, aber währenddessen nie.
Er hat das Video gedreht. Herr Hessenthaler, zwischen Aufnahme 2017, Sie haben uns das gerade beschrieben, diese Situation, Ibiza, die Finca, und Veröffentlichung 2019, lagen 2 Jahre. Warum?
Der Ursprung der Geschichte war, wie gesagt, ich wurde beigezogen oder gefragt, gebeten, mich hier zu involvieren von meinem Bekannten, meinem Freund, diesem Anwalt. Die Aufteilung war relativ klar. Der operative Part, die Erstellung des Materials, die Beschaffung solches Materials war mein Part und die Verwertung, dann die Veröffentlichung war sein Part. Der Punkt dahinter war, dass besagter Bodyguard, als er das Material übergab, erwartete zu sterben. Er hatte eine sehr schwere Krebserkrankung und übergab dieses Material mit der Anweisung, falls ich versterben sollte, verwende dieses Material, um meine Familie abzusichern. Er überlebte aber, er verstarb nicht und das Material existierte trotzdem.
Also war Material bei ihm und auch bei Ihnen, oder?
Nein. Also ich hatte Video, was ich an Material generiert hatte und gesammelt hatte, hatte ich bei mir. Das Material, das der Bodyguard hatte, war beim Anwalt hinterlegt in Form dieses Mandantenverhältnisses, das er ja mit seinem Klienten hatte. Dann passierte also, dass der Bodyguard überlebte und nun war das Problem, das Material allein war wertlos. Wenn man es in einer Zeitung leaken würde, dann wären das irgendwelche Fotokopien und Fotos und Chatverkehr gewesen, die jeder im Prinzip auf Photoshop hätte erstellen können. Es brauchte also einen Zeugen dazu, es brauchte eine aussagende, breite Person. Und in dem Moment, wo der Bodyguard aussagt, verliert er A. seinen Job, absehbarerweise, B. seine Altersbezüge und C. sieht er sich am Strafverfahren ausgesetzt, weil er seine Amtszeit verletzt hat. Und dann kam halt wohl die Aussage dabei raus, dass Sukkus, dass der Bodyguard, wenn er sich des Risikos aussetzen würde, abgesichert werden wollte. Hinsichtlich seiner verlorenen Bezüge, Einkünfte, zu erwartenden Rechtskosten etc. Diese Absicherung hat wohl der Anwalt versucht aufzutreiben, teilweise auch, so wie ich später gelernt habe, aus den Gerichtsakten raus etwas unglücklich aufzutreiben. Und dann war der Punkt, dass die Zeit, die verstrich, zu lange war und auf einmal der Strache in der Regierung war, Vizekanzler war und die FPÖ, das Innenministerium, das Verteidigungsministerium innehatte, damit alle sicherheitsrelevanten Behörden hatte. Und jetzt war es ein ganz anderes Spiel auf einmal. Jetzt hatte man nicht einen Oppositionsführer, den man exponieren konnte, sondern einen Vizekanzler.
Also Sie hatten gemeinsam Angst, dass dieses Material, wenn es jetzt veröffentlicht würde, einfach wertlos wäre?
Nein, wertlos wäre es in keinem Fall gewesen, aber das Risiko ist enorm gestiegen. Also in Österreich, wie gesagt, Österreich ist in vielen Dingen rückständig und in manchen Dingen ein paar Schritte voraus. Und in dem Fall wäre also jetzt ein Vizekanzler angegriffen worden, dessen Partei in alle möglichen unschönen Aktionen bereits involviert war und die dann in dem Moment auch noch einen Behördenapparat zur Verfügung hätten, der Polizeidienststellen und der Nachrichtendienste.
Das beschreiben Sie in Ihrem Buch, was da für ein Sumpf Ihrer Meinung nach in Österreich ist. Was mich interessiert ist, wenn man so kompromittierendes Material erstellt, dann möchte man doch was draus machen.
Natürlich, also für mich war es unglaublich frustrierend, dass dieses Material so lange Zeit gebraucht hat, in die Öffentlichkeit zu kommen. Nicht nur frustrierend, es war auch gefährlich. Also der Punkt war, wir hatten ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man jetzt mich und den Anwalt als gleichwertige Teile in dieser Geschichte sieht, hatten wir ab einem gewissen Zeitpunkt divergierende Interessenslinien. Er war nicht involviert in die Erstellung. Seine Rolle war unklar. Das heißt, er hatte Dementifähigkeit. ich bin vor Ort gewesen in Ibiza. Und dadurch, dass er offenbar mit diversen Leuten darüber geredet hatte, war jeder Tag mehr für mich das Risiko eines Leaks, und ein Leak hätte unabsehbare Konsequenzen hervorrufen können.
Wer hatte darüber geredet?
Der Anwalt. Mhm. Und dadurch war eben die Problematik nun gegeben, dass ich eigentlich dringlichst irgendwas mit dem Material machen wollte, weil in meinen Augen die Öffentlichkeit der einzige Schutz war. Und er, wenn er denn das schon machen würde, perfekte Konstellation herstellen wollte für sich, für den Bodyguard, für alle Involvierten. Mhm. Und hier war also unsere divergierenden Interessenslinien zu finden. Ich war dann tatsächlich bereits ab Sommer 2018 mit den Obermeiers in Kontakt. Also es hat jetzt nicht 2 Jahre lang gedauert, bis
wir... Um das einmal zu erklären, das sind die Autoren Obermeier und Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Mit denen hatten Sie Kontakt und die haben Sie, das beschreiben Sie im Buch, auch getroffen. Die schreiben das Vorwort und beschreiben die Situation. Da sind sie privatdetektivmäßig ziemlich heftig zur Sache gegangen. Also die kamen in diesen Raum, mussten ihre Handys abgeben und mussten erstmal zuhören. Aber mit denen haben sie sich verbündet und in denen haben sie offensichtlich seriöse, interessierte Kooperateure, kann ich das sagen,
gesehen. Kooperateure weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir kooperieren. Im Gegenteil, wir hatten einen harten Start miteinander. Wir sind recht viel aneinander gerattert. Einfach, glaube ich, auch wegen meinem fehlenden Verständnis von Medienbetrieb. Also ich hatte in meiner Branche das Letzte, was man will, sind Medienkontakte normalerweise. Es war so, dass ich wusste, dass sie die Panama Papers veröffentlicht hatten und das war eigentlich meine Referenz für sie. Für mich war der Gedankenweg, wenn jemand die Panama Papers veröffentlicht hatte, und in meinen Augen war die Panama Papers nochmal ein deutliches Stück heikler, und das also gut gehandelt hatte, die Quelle bis heute nicht offengelegt wurde, dann dachte ich mir, das sind vielleicht Leute, die für meine Zwecke auch gut geeignet sind oder in Frage kommen.
Warum sind Sie dann trotzdem, obwohl Sie mit den Obermeier-Autoren von der SZ gesprochen hatten, zu Jan Böhmermann, dem Moderator und Satiriker, gegangen? Weil den haben Sie ja auch eingeweiht, ne?
Den habe ich auch eingeweiht, zu einem sehr späten Zeitpunkt. Hintergrund dessen war, also wir hatten die SZ und zu einem
Sie etwas... Sie kratzen sich da gerade am Arm und schmunzeln vor sich hin. War ein Fehler, oder?
War ein Riesenfehler. War ein unglaublicher Fehler. War ein noch immer etwas unerklärlich. Ich habe viele Erklärungsversuche bekommen aus der Richtung von Herrn Böhmermann, warum das passiert ist. Keiner davon deckt auch nur annähernd die Realitäten ab, in meinen Augen. Aber wie auch immer, es war so, wir hatten die SZ, wir hatten den Spiegel zu einem etwas späteren Zeitpunkt an Bord. Und dann war der Punkt, nachdem mein Zieldatum die EU-Wahl damals war, einfach weil ich breitmöglichste Öffentlichkeit generieren wollte, dachte ich, okay, SZ und Spiegel sind Schwergewicht, da kennt jeder, aber lesen sie wirklich so viele Leute? Und ich dachte mir, das passt doch gut. Böhmermann ist so absolut kein Konkurrenz zu Spiegel und SZ, die können also nicht böse sein, wenn ich Böhmermann in die Indizierung bringe. Gleichzeitig hat Herr Böhmermann sich offen exponiert, immer wieder als Österreich interessiert, Anti-FPÖ etc. Aber ich dachte mir, okay, gut, kann man ja machen. Also es war irgendwie ein Monat vor Veröffentlichung, da war schon, also das Veröffentlichungszeitraum war klar, das Datum noch nicht, aber der grobe Zeitraum war klar abgesteckt.
Herr Essenthaler, an dieser Stelle, wenn Sie mir das so erzählen, wenn ich Ihr Manager oder Ihr Berater gewesen wäre, hätte ich gesagt, denkt nicht so naiv.
Wie gesagt,
ich hatte... Sie müssen doch den Mann kennen, dem Sie vertrauen in dieser Sache.
Ach nee, Vertrauen, also für mich war das ab dem Zeitpunkt, es war ein Unterschied zu dem ersten Moment, wo ich zur SZ damit ging, erstmalig, und Böhmermann, weil hier war schon, die SZ und Spiegel hätten veröffentlicht so und so. Also es war jetzt entweder, okay, gut, da kriege ich noch einen extra Öffentlichkeitspush mit oder auch nicht. Wir hatten Vertraulichkeitsabsprachen getroffen, Herr Böhmermann selbst kam zu spät zu diesem Treffen, deswegen hat er selber keine gezeichnet, das hat auch sehr öffentlich immer wieder darauf gepocht, dass er selber keine gezeichnet hat, das stimmt auch. Es war dennoch, glaube ich, sowohl seinen Producern als auch diesen Mitarbeitern klar, dass Verschwiegenheit gefordert war, es wurden auch Penalen vereinbart in diesen Urkunden. So gesehen, wie auch immer.
Sie sind dann wieder abgereist und hatten keine Vereinbarung?
In meinen Augen war die Vertraulichkeit hergestellt, auch unter Strafdrohung. Er entschied sich dann dazu, dass sie für ihn nicht gelten würde. Es ist mittlerweile lange her und ich habe meine Meinung über ihn, diese Meinung vertrete ich auch gegenüber jedem, der mich fragt. Aber ich bin nicht auf der Suche nach irgendwelchen Kampagnen gegen den Herrn Böhmermann.
Er hat sie auf der Romy-Verleihung in seiner Laudatio geleakt. Also,
ja, also 6 Tage nach diesem Treffen bekam ich dann einen Anruf und jemand sagte mir, schau doch mal da, Romy-Gala, Österreich, Böhmermann, und ich schaute mir einen Clip im Internet an und ich glaube, mir ist da ziemlich alles runtergefallen, was mir runterfallen kann. Also das war das Einzige, womit ich nicht gerechnet hätte, offen gesagt.
Enttäuscht?
Ach, mehr als enttäuscht. Ich war stinkwütend, panisch, weil in dem Moment war mir klar, noch dazu Herr Gudenus hat sich zu dieser Rede von Herrn Böhmermann recht kurz danach geäußert, meinte die despektierlichen Äußerungen des Herrn Böhmermann zu Österreich. Damit war klar, er hat das mitbekommen und wer diese Äußerungen mitbekommen hatte, musste verstehen, dass an dem Abend was ganz falsch gelaufen war und dass hier irgendwas nicht so war, wie angenommen wurde von der Gegenseite. Und da stieg dann der Druck und das Risiko deutlich aufgrund dieser Aussagen.
Dann wurde dieses Video veröffentlicht. Den Tag haben Sie im Kopf.
Natürlich, ja.
Das ist der?
17. Mai 2019.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist Julian Hessenthaler, Autor, weil er gerade ein Buch rausgebracht hat, in dem er beschreibt, wie das folgenschwere Ibiza-Video entstanden ist, und Privatdetektiv. Das klingt spannend.
Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich dabei nie angesprochen, weil tatsächlich ist das ein Label, das mir verpasst wurde. Also ich hatte eine Beratungsfirma, eine Sicherheitsberatungsfirma. Ich habe auch keinerlei Ausbildung zum Privatdetektiv, noch eine Konzession. In Österreich bräuchte man eine Konzession. Deswegen ist mir es fürchterlich um die Ohren gehauen worden von den österreichischen Detektiven, was ich mir einbilde und was ich mir erdreiste. Ich bin kein Privatdetektiv, ich will keiner sein, ich wollte keiner sein, ich war keiner. Ich habe in einem Bereich gearbeitet, der sich im internationalen Sprech als Private Intelligence definiert. Es ist ähnlich. Für die generelle öffentliche Vorstellung kann man es mit Privatdetektiv wohl auch umschreiben, um groben Eindruck zu bekommen. Aber es ist, wenn man die Branche kennt und versteht, ist es ein gravierender Unterschied. Und deswegen möchte ich mir das Label auch nicht anheften.
Waren Sie, sind Sie ein guter, ich sage jetzt mal Sicherheitsberater?
Ich weiß, dass ich eine sehr hohe Erfolgsquote im Zuge meiner Projekte habe oder hatte.
Beschreiben Sie das doch mal bitte. Also ich kenne es noch als kleiner Junge aus dem Fernsehen, was so ein, ich benutze jetzt mal den Namen Privatdetektiv, was ein Sicherheitsberater macht. Wie funktioniert Ihre Arbeit, wenn Sie sagen hohe Erfolgsquote? Was machen Sie?
Meine Spezialität, wenn man so will, war die Infiltration von Organisationen und Gruppen, also auf langfristiger Basis, also ich, so das, was man im Englischen als Deep Undercover bezeichnet, solche Dinge und die Abwehr von Informationsabfluss. Wenn man so will, Gegenspionage und eben Spionage vielleicht in sehr engen Feld, also diese, in der Branche arbeitet man meistens für multinationale Konzerne. Hm. Die Bezahlung ist anders als bei Privatdetektiven. Das leistet sich kaum ein Privater.
Also man verdient viel Geld.
Man verdient nicht schlecht, aber die Anforderungen und die ist auch recht stressig. Also ich glaube, ich habe lange Zeit mit 3-4 Stunden Schlaf am Tag gelebt und habe sehr viel Zeit in Hotels verbracht, wo ich am den Tag aufwachte und nicht wusste, in welcher Stadt ich bin. Also sehr viele Hotels, man fliegt rein, raus irgendwo. Es ist belastend. Ich habe es gemacht, muss ich sagen. Es war meins. Also ich funktioniere mit diesem Adrenalin und diesem Kick.
Wenn Sie sagen, Sie haben es gemacht, was machen Sie heute?
Ich bin heute bei einer Cybersecurity-Firma beschäftigt tatsächlich und unterrichte nebenbei an der Universität OSINT, also Open Source Intelligence.
In Wien?
In Wien, ja.
Da sind Sie geboren 1980, um Sie mal näher kennenzulernen. Sie beschreiben im Buch Ihre Eltern. Mutter, Lehrerin, international unterwegs, Sie damit auch. Vater, Reiseleiter, umtriebiger Kaufmann, darf ich sagen Schlitzohr in Anführungsstrichen?
Kann man wahrscheinlich sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt, ja.
Inwieweit hat Sie denn das Milieu, in dem Ihr Vater unterwegs war, geprägt?
Ab einem gewissen Zeitpunkt sicher. Also für mich war, meine Eltern trennten sich Mitte der 90er Jahre rum und wollten offenbar tolerant sein, gaben mir also so die Option, bei wem willst du bleiben? Und ich entschied mich für meinen Vater, nicht weil ich meinen Vater mehr mochte als meine Mutter, überhaupt nicht, sondern Punkt war, meine Mutter war aufgrund ihrer Tätigkeit immer auf international Abruf. Also sie war quasi 2 Jahre dort, 2 Jahre dort, 2 Jahre dort. Und das macht als Kind, ist das weniger cool, als sich das als Erwachsener anhört, weil man dauernd neu irgendwo reinkommt, neue Schulen, neue Freundeskreise, man verliert Freunde, es ist belastend vielleicht nicht, aber es ist nicht angenehm. Und deswegen entschied ich mich also für meinen Vater und ab dem Zeitpunkt hat mich das Umfeld und das Leben meines Vaters bis zu einem gewissen Grad sicher geprägt, wenn nicht vielleicht geprägt, dann zumindest hat es mich gelehrt. Anfänglich fand ich das auch vieles davon spannend, später sah ich, wo die Nachteile und die dunklen Seiten dieser Erfahrungen auch sein können. Meine Qualität, auch in meinem späteren Beruf, war und ist, dass ich gelernt habe, mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen, Lebensausprägungen, Leuten, Charakteren klarzukommen, sie zu verstehen auch bis zu einem gewissen Grad und deshalb in der Lage bin, mich in sie reinzuversetzen.
Und deswegen wollten Sie, so schreiben Sie es im Buch, Diplomat werden?
Anfänglich ja, also die Zeit, meine Mutter war jetzt nicht Diplomatin, aber war für das irgendwie unter Ägide des Außenministeriums tätig. Wir kannten sehr viele Diplomaten, das schien mir ein spannender Beruf. Also wie gesagt, ich hatte ein Interesse für unterschiedliche Art von Leuten, glaube ich, entwickelt. Und alles, was ich gemacht habe in meinem späteren Leben, lasse ich wahrscheinlich auch ein bisschen auf das herunterbrechen. Also ich hatte mich dann in der Gastronomie probiert, wo man auch mit einer sehr großen Bandbreite von Leuten zu tun hat. Dann eben auch in meinem Job, speziell mit diesen Infiltrationsgeschichten, wo man auch wiederum mit sehr unterschiedlichen Charakteren in sehr unterschiedlichen Lebenslagen in Kontakt kommt. Für mich ist dieser sehr enge, engstirnige Lebensweg, von dem manche Leute anstreben, ist nichts für mich. Also ich habe gern diese Melange, das Gemischte. Muss jetzt nicht alles gut sein, kann das und jenes sein, aber ich mag den Unterschied.
Sie beschreiben das jetzt als Melange und da muss ich schmunzeln, weil als ich Ihr Buch gelesen habe, hatte ich auch immer wieder den Eindruck, dass Sie sehr gern beschreiben, dass Sie für diesen Job auch mit teuren angemieteten Autos unterwegs sind und dass man für den Job auch gern mal mit den dicken Scheinen wedeln muss und Sie sich da vielleicht ganz wohl fühlen.
Ach nee, also ich muss ehrlich sagen, Behörden arbeiten meistens auf einem sehr engen Budget und das ist ein Zugang, es gibt einen Top-Down- und einen Bottom-Up-Approach. Und der Top-Down-Approach war meiner und der Top-Down-Approach ist meistens effizienter, aber auch teurer.
Das müssen Sie einmal kurz erklären, Top-Down und...
Also die Polizei oder Behörden arbeiten sich meistens von den kleinen Fischen hinauf die Kette zu den größeren Fischen. Die Problematik an diesem Approach ist, dass die großen Fische oben in Wirklichkeit meistens mit den kleinen Fischen unten nicht viel zu tun haben wollen und deswegen irgendwo bricht diese Kette meistens in der Ermittlung. Wenn man in der Lage ist, sich mit der oberen Etage direkt einzuklinken, dann kommt man sehr effizient an alle Teile, weil die Leute auf der unteren Teil der Kette sind ganz erfreut, wenn sie mit Leuten von oben in Kontakt kommen können und die oberen sind unter sich und reden auch gerne mit dir. Das Problem ist, man muss nur in der Lage sein, diese obere Etage glaubwürdig zu vertreten. Also sprich, wenn ich mich dort einklinken will und die fahren halt was auch immer was, ein Ferrari, ein Porsche oder sonst was, dann brauche ich halt auch irgendwas in Äquivalenz. Ich kann schlecht mit einem 10 Jahre alten Opel dort auftauchen und sagen, hey, ich bin einer von euch. Ich verstehe den Wert von Geld und geldwerten Mitteln und was man damit erreichen kann. Ich komme jetzt auch nicht aus einem armen Umfeld heraus. Mein Leben definiert sich nicht anhand von, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, aber ich verstehe, was Geld ermöglichen kann und was es wert ist. Um es jetzt ganz, ganz salopp zu formulieren, mir ist jetzt keiner abgegangen, als ich einen Porsche für ein Projekt vor die Tür gestellt bekommen habe, weil ich hatte auch sonst, glaube ich, keine ganz schlechten Autos. Ich habe das im Buch erwähnt, weil es, das war ein Konzern, der irgendwie 14 Milliarden Umsatz macht. Und wir streiten drum, ob die jetzt für ein Projekt einen Porsche finanzieren oder nicht. Und das war so die Absurdität für mich dahinter.
Ich würde gerne nochmal zum Video zurückkommen, zu diesem Ibiza-Video, weil da für mich die Verbindung zu diesem Geld jetzt da ist. Wir haben vorhin schon gesagt, also wenn man dieses kompromittierende Material hat, haben Sie niemals wirklich versucht, richtig Geld rauszuschlagen damit?
Nee, waren wir nicht, weil wir waren Partner in dieser Sache und es war sehr klar für mich, der Anwalt hat es finanziert. Das heißt, ich hatte zugestimmt, das als Freundschaftsdienst zu machen.
Keinen Euro verdient daran?
Nee, ich habe Geld verloren, ich habe selber privates Geld reingesteckt noch drin, weil irgendwann dem Anwalt dann ein bisschen diese Motivation ausgegangen ist gegen Ende des Projekts. Und wie so oft ist, und das war auch mein Fehler, deswegen macht man solche Projekte auch normalerweise nicht bei Privaten, weil Private sehen nur, okay, ich will zu diesem Ziel kommen und wenn das Ziel erreicht ist, dann haue ich doch keinen Cent mehr rein, weil ich habe mein Ziel erreicht. Das Problem ist, normalerweise in solchen Projekten hat man Exit-Strategien, also es geht über die Zielerreichung hinaus. Und das war der Teil, den ich mir dann quasi selber finanzieren musste, weil dann kein Geld mehr da war dafür. Aber nein, also wir haben tatsächlich beide sehr hohe Auslagen gehabt im Zuge dieses Projekts.
Wie geht's Ihnen finanziell heute?
Ich hatte nach meinem Gerichtsverfahren Insolvenz anmelden müssen, weil einfach, also ich hatte sehr, sehr hohe Gerichtskosten. Ich wurde über 2 Jahre lang juristisch verfolgt und hatte mir, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, hatte mir multiple Anwälte leisten müssen. Aber mittlerweile geht es mir nicht schlecht. Ich verdiene, glaube ich, überdurchschnittlich. Wie gesagt, ich war nie reich und ich habe auch nicht die Ambition, reich zu sein, aber mir ging es gut und mir geht es auch heute gut.
Viele waren wütend auf Sie. Ich habe vorhin schon erklärt, was für ein Ausmaß dieses Video hatte. Gab es auch welche, die gesagt haben, wir sind Ihnen, wir sind dir sehr dankbar?
Also tatsächlich, mir ist klar, dass das Video polarisiert oder dass meine Person polarisiert. Es gibt einen Teil des Landes, der mich hasst. Es gibt einen Teil des Landes, der mich feiert. zu mir ist tatsächlich noch niemand gekommen und hat sich beschwert. Also ich wäre auf der Straße so, nicht regelmäßig, wäre übertrieben, aber so einmal die Woche spricht mir irgendjemand auf der Straße an mit irgendwelchen freundlichen Worten, was mich auch persönlich immer sehr freut. Ich kriege den Hass eher mehr so auf Twitter und so weiter mit. Also da sind die Leute dann eher geneigt, Sachen rauszuhauen. Ich habe viel Zuspruch bekommen. Ich bin auch nicht jemand, der wegen Zuspruch oder dem Gegenteil irgendwie reagiert.
Sie haben vorhin Ihre Gerichtsverfahren angesprochen. Sie sind festgenommen, Sie sind verurteilt worden, kurioserweise aber nicht wegen des Videos, sondern wegen Drogenbesitzes, Drogenhandel.
Drogenhandel.
Waren im Gefängnis in Berlin, in Wien, in St. Pölten. Wie erinnern Sie diese Zeit und wie hat man im Gefängnis mit Ihnen über das gesprochen, was Sie getan haben?
Von den Beamten her, also den Justizwachebeamten, die hatten einerseits, und das hat mich eigentlich fast am meisten schockiert, das waren Vertreter des Rechtsstaats, der Justiz. Und die haben eigentlich alle sehr knapp ins Gesicht gesagt, wir wissen, dass du keine Drogen gehandelt hast, aber was genau hast du dir eigentlich erwartet, was passiert? Und das haben sie aber nicht gesagt mit einer Empörung oder mit Freude oder mit Genugtuung, sondern das war Schulterzucken. Und das war für mich recht prägnant, weil also wenn die Vertreter des Rechtsstaates quasi schulterzuckend annehmen, dass ich also jetzt hier inhaftiert bin wegen einem ganz anderen Grund als das, was offiziell vorgeworfen wird und gleichzeitig das ganz normal finden und überhaupt sich nicht dran stoßen, dann fand ich das doch recht vielsagend über den Zustand des österreichischen Rechtsstaats.
Das heißt, Sie sind für etwas verurteilt worden, wo Sie sagen, dass Sie das nie begangen haben. Oder man hat Ihnen gesagt, so verstehe ich das jetzt, Freundchen, leg dich nicht mit dem Staat an, der Staat ist stärker und findet was. Ist es so? Ist das Ihre Sichtweise?
Ist meine Sichtweise, auch nicht nur meine Sichtweise. Dazu haben sich viele Leute geäußert, unter anderem also vom UNO-Sondergesandten bis zu dem Anwalt von Herrn Snowden etc., die diesen Prozess verfolgt hatten. Es ist so, dass ich verurteilt wurde aufgrund der Aussage von zwei Zeugen. Also es wurde keine Chatnachricht gefunden, kein Geld, keine Drogen, kein nichts. Das Einzige, was war, waren zwei Personen, die nachweislich vorher hohe Geldbeträge bekommen hatten, die selbst Beschuldigte waren und die in ihrem eigenen Verfahren sehr sanft behandelt wurden nach diesen Aussagen, die zu meiner Verurteilung geführt haben.
Wie wurden Sie denn im Gefängnis behandelt?
Erstaunlicherweise gut. Also mich haben alle Leute immer sehr besorgt gefragt, ob ich bedroht wäre, geschlagen wäre, sonst was. Überhaupt nicht. Irgendwie, ich bin recht schnell draufgekommen. Es gab schon so die eine oder andere Moment, wo man das Repressalie vielleicht hätte deuten können. Also ich weiß, dass ich in Österreich erstmalig eingeliefert wurde, aus Deutschland überstellt, nachdem ich ja hier im Wirecard-Urschuss im Bundestag ausgesagt hatte, hat man mich dann also schlussendlich nach Österreich überstellt. Und in Österreich angekommen, kam ich dann in eine Zelle und da hat man mir mal den Strom abgedreht. Übers Wochenende hinweg. Und fand das offenbar ganz witzig. Innerhalb der Gefangenen, wenn man will, Gefangenengemeinschaft, wie auch immer man es ausdrücken will, war es so, dann hat man mich in eine Zelle gelegt. Man wird normalerweise nach Nationalität und Glaubensbekenntnis zusammengelegt in Gefängnissen. Und die Zelle, in die ich kam, war voll mit Leuten, die ihre Betten mit Hakenkreuzchen geritzt hatten. Vielleicht in der Erwartungshaltung, dass da was ganz Lustiges dabei rauskommen würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nur ein Zufall. Ich will niemandem was unterstellen. Und die kamen dann so nach ein paar Tagen drauf, wer ich war. Und waren dann fürchterlich sauer auf mich. Nicht wegen dem Ibiza-Video, nicht wegen Strache, überhaupt nicht. Sondern weil das Rauchverbot in Innenräumen gefallen war. Weil Strache nicht mehr in der Regierung war. Das war der Vorhalt, den sie mir machten, dass sie in den Tankstellen nicht mehr rauchen dürften. Und deswegen würde ich es verdienen, erschossen zu werden.
Gab es denn in diesem Gefängnis Dinge, die Sie erlebt, gemacht, getan, vielleicht auch gelernt haben, die Sie mitgenommen haben nach draußen? Für die Sie vielleicht sogar dankbar sind?
Dankbar. Also um dankbar für einen Gefängnisaufenthalt zu sein, muss es schon, also ich weiß nicht, ob man jemanden wird, für einen Gefängnisaufenthalt dankbar sein wird. Ich habe gelernt, mit sehr primitiven Mitteln zu kochen. Also ich habe angefangen, mit sehr kruden Mitteln Torten zu backen im Gefängnis. Das habe ich vielleicht gelernt, also ich kann jetzt einen Biskuitteig hochziehen und ich weiß auch, dass ich keinen Ofen brauche, um eine Torte herzustellen. Man lernt über Leute viel, man lernt, ich habe über den Rechtsstaat in Österreich viel gelernt. Also das habe ich vielleicht gelernt, das kann man sagen. Weil tatsächlich die Vorwürfe, die ich gegenüber dem Rechtsstaat in Österreich erhebe, beziehen sich nicht nur auf mich. Also der Rechtsstaat in Österreich hat ein durchaus, würde ich meinen, generelles Problem in manchen Punkten. Er funktioniert, aber er funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte. Ich habe gelernt, wo meine psychischen Grenzen vielleicht auch liegen. Also ich war sehr lange in Einzelhaft und Einzelhaft macht was mit einem. Dieser Entzug von Sensorik führt dazu, dass nach 4 bis 6 Wochen war es bei mir, der Kopf wirklich zurückfährt und zwar merklich zurückfährt.
Wie leben Sie denn heute? Also ich frage mich, wenn man so lange seit 2019 im Fokus ist, Gefängnis, Sie haben gesagt 2,5 Jahre, Sie haben diesen Kontaktverlust gerade beschrieben. Wie geht's Ihnen heute?
Auf der einen Seite weiß ich, dass es mir besser geht als den meisten anderen Leuten, die aus Haft entlassen wurden. Das heißt jetzt, ob sie zu Unrecht oder zu Recht verhaftet, inhaftiert waren, aber ich verstehe schon, dass ich ein sehr hohes Maß an Pluspunkten bekam nach meiner Entlassung. Also ich habe mich sehr schnell rehabilitieren können, ich hatte sehr schnell die Gelegenheit, mich neu aufzubauen, hatte sehr viele Angebote, mich neu zu betätigen etc., was die meisten Leute wahrscheinlich nicht haben aus der Situation heraus. Aber also ich habe unglaubliche Schlafstörungen noch immer. Ich habe jetzt irgendwann mal vor kurzem einen Arzt gesehen, der meinte, ich habe posttraumatisches Belastungssyndrom. Also es ist nicht so, als ob es jetzt vorbei ist und es ist von mir abgefallen und ich bin der Alte, das werde ich nie wieder sein. Ich habe Dinge gesehen, erlebt, verstanden, hinterfragt, die mich zu einer anderen Person gemacht haben. Ich hoffe, dass ich charakterlich noch immer zumindest ähnlich bin von dem, was ich war. Ich habe für mich entschlossen, mich nicht von Hass auffressen zu lassen über die Dinge, die mir angetan wurden, weil ich glaube, dass das auch das habe ich im Gefängnis gesehen, dass Leute sich von Hass zerfressen lassen, meistens sich selbst auch zerfressen. Aber natürlich trage ich Groll in mir und natürlich trage ich Dinge in mir, die verarbeitet werden wollen und ich hoffe, ich bin dabei, es zu tun.
Würden Sie sind jetzt Mitte 40, würden Sie das alles nochmal so machen, wie Sie es gemacht haben? Also würden Sie wieder gegen Korruption und für Gerechtigkeit so ein Video machen?
Hätte ich die Gelegenheit, würde ich die Gelegenheit dazu bekommen und würde ich Erfolgsaussichten dafür sehen? Wahrscheinlich ja, ich würde es wohl anders anlegen. Ich bin auch mittlerweile wieder involviert in eine NGO, die Demokratie- und Antikorruptionsbestrebungen hat in Österreich. Was auch sicher nicht ganz für wenig Wellen geschlagen hat in gewissen Kreisen. Also wir hatten sogar Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu kriegen 4 Monate lang. Ich nehme an, mein Name auf dem Papier war mit ein Grund dafür. Aber ich bin jemand, der lange Zeit die Geopolitik beobachtet hat und die internationale Politik, auch weil es teilweise in meine Projekte reingespielt hat. Und ich bin der anhaltenden Überzeugung, dass Österreich ein massives Problem hat und speziell jetzt mit Hinblick, ich würde diese Wahl als eine Richtungswahl definieren wollen in Österreich. Vielleicht sogar über Österreich hinaus, auch ich glaube die kommenden Wahlen, speziell auch mit Hinblick auf Europa und der geopolitischen Situation, auch mit Russland etc. Was jetzt passiert, wird zumindest die nächsten 10 bis 20 Jahre definieren. Und deswegen glaube ich, ist es wert, etwas zumindest, ich möchte mich nachher vorwerfen müssen, es nicht probiert zu haben, sagen wir es mal so.
Das sagt Julian Hessenthaler. Das Buch zur Ibiza-Affäre hat er jetzt rausgebracht. Das heißt Nach Ibiza. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön, das ist nett. Danke für die Einladung.